Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
Mein Name ist Christopher Rauen.
Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir sind beide Diplompsychologen und arbeiten seit über 25 Jahren als Business Coaches.
Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken.
Und heute sprechen wir über die Fehler des letzten Jahres. Was waren Prozesse, die nicht ganz ideal gelaufen sind? Wo ist was nicht ganz rund gewesen? Wir wollen ganz offen mal über Dinge, die aus unserer Sicht nicht ideal gelaufen sind, aus unserer Coaching-Praxis mit Ihnen hier ins Gespräch gehen. Wir wollen das teilen, weil wir eine Überzeugung haben, A, dass überhaupt der Blick auf Fehler was Wichtiges ist und dass wir gemeinsam auch aus nicht runden Prozessen, wenn wir es mal so nennen wollen, ganz gut lernen können. Was wir dazu getan haben und auch regelmäßig tun, ist einmal im Jahr ein Rückblick. Was ist im letzten Jahr an Coaching-Prozessen gelaufen? Welche Prozesse sind rund gelaufen? Wo waren Klienten, Klientinnen zufrieden? Aber eben auf die andere Medaillenseite ganz bewusst geblickt. Was ist auch schief gelaufen? Wo gab es Fehler? Wo gab es Patzer? Christopher, wenn du dein letztes Jahr mal Revue passieren lässt, wo gab es Punkte, wo du vielleicht auch selbst einfach nicht zufrieden warst, kleine Dinge, vielleicht auch größere Dinge, die wir gerade mal miteinander angucken können?
Ja, ich wusste, dass du das fragst, aber sowas gibt es bei mir selbstverständlich nicht.
Das ist eine sehr gute Antwort.
Scherze. Natürlich kennen wir auch solche Prozesse, die nicht gut laufen. Da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Das kann gar nicht sein, wenn man beruflich Aktivität ist, dass man nur von einem Erfolg zum nächsten springt. Das sind Märchengeschichten, die klingen gut, aber die Realität, das wissen wir, machen das lange genug aus der Erfahrung heraus, die Realität, die sieht natürlich schon mal anders aus. Wenn man mit vielen Menschen arbeitet, wenn man mit unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Themen arbeitet, dann ist es unumgänglich, dass dabei auch Fehler passieren. Und die kommen bei uns natürlich auch vor, das ist ja ganz klar. Und alles andere zu behaupten, das wäre Marketing, aber ich glaube unredlich. Und wir versuchen, dass wir hier so ehrlich wie wir sein können, aus der Praxis zu berichten. Und um deine Frage da ganz zu konkret zu beantworten, ich erinnere mich unter anderem an einen Coaching-Fall, wo ich auch bis heute mit mir aus dem letzten Jahr heraus wirklich nicht zufrieden bin, weil ich da einfach einen Klienten hatte, wo es mir nicht gelungen ist, aus dieser ganzen Vielzahl von Themen, die er in das Coaching eingebracht hat, das Wesentliche herauszudestillieren. Ich habe immer versucht zu fokussieren und jetzt nochmal zurück auf das wesentliche Thema und zurück auf ein Thema. Und wir sind trotzdem immer so vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Und alle meine Versuche, das immer wieder zu fokussieren, haben nicht wirklich gefruchtet. Das ist natürlich auch ein Teil meiner Verantwortung, weil ich bin da in der Prozesssteuerung. Und ich muss auch zugeben, dass ich ein Teil der Themenfaszination erlegen bin, die sich mir da dargeboten hat. Und ist auch ein sehr, sehr intelligenter Mensch ist. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist es ja unsere Aufgabe zu fokussieren, dass wir sagen, ja, das ist ein interessantes Thema und das ist auch ein interessantes Thema und das ist auch ein interessantes Thema. Aber lassen Sie uns an dem Punkt kommen, der vielleicht ins Coaching geführt hat. Und da muss ich selbstkritisch sagen, hätte ich sauberer arbeiten können, sauberer arbeiten müssen. Das geht mir dann auch im Nachhinein hinterher. Es ist jetzt nicht so, dass der Klient, Gott sei Dank, unzufrieden gewesen wäre mit dem Coaching. Aber das ist so ein Anspruch, den ich dann auch an mich selbst halt habe, wo ich sage, ja, kann sein, dass der Klient zufrieden ist, aber ich bin es nicht.
Hast du das in der Situation gemerkt oder ist das eher was dir jetzt so im Nachgang, in der Reflexion noch bewusster geworden ist?
Ja, ich habe es in der Situation schon gemerkt und habe dann auch, wie gesagt, durchaus versucht, dagegen zu steuern. Es ist ja nicht so, dass ich solche Situationen nicht kenne, aber das war wirklich auch ein bisschen extrem. Es war halt auch von dem Klienten ein Stück weit gewünscht, immer wieder halt auch neue Themen zu beginnen. Ich habe auch den Eindruck vermittelt, dass die Themen, die wir besprochen hatten, zum Beispiel in der vorigen Sitzung, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass die noch nicht so gut bearbeitet waren, wie sie hätten bearbeitet werden können, dass die aus seiner Sicht für ihn jetzt erstmal soweit okay sind und er dann eben, wie gesagt, mit dem nächsten Thema dann auch gekommen ist. Und da war ich dann eben in diesem Zwiespalt zu sagen, schließen wir das Alte erstmal ab, was meiner Meinung nach wahrscheinlich besser gewesen wäre. Oder bin ich jetzt kundenorientiert und sage, naja, wenn der Kunde zufrieden ist, ist ja gut. Dann, wenn der jetzt das nächste Thema halt hat, dann möchte er das nächste Thema. Und da würde ich schon sagen, da war ich ein Tacken zu viel, wenn man es positiv beschreiben möchte, kundenorientiert.
Ich finde den Punkt ganz spannend, also zu sehen, dass wir als Coaches ja manchmal selbst gar nicht zufrieden sind mit Prozessen, aber durchaus die Klienten sagen, nee, das war schon hilfreich. Ich habe so beim Zuhören habe ich mich gerade gefragt, manchmal gibt es ja den Effekt, dass Klienten für sich selbst auch ganz, ganz viele Themen darbieten, um so ein bisschen der unangenehmen Vertiefung eines Themas auch zu entgehen. Das finde ich einfach so in der Reflexion gerade nochmal ganz spannend zu sehen. Viele Themen können ja durchaus hilfreich sein, aber eben das ist als Coach immer wieder auch die Aufgabe ist zu sagen, auf was, wie du es auch gesagt hast, auf was fokussieren Sie sich jetzt gerade und an welcher Stelle wollen Sie auch relevant eine Vertiefung und damit eben relevant auch eine Erkenntnisveränderung oder eine Verhaltensveränderung auch zu ermöglichen.
Genau. Also es ist ja häufig, das wissen wir ja aus der Praxis so, dass es auch ein Stück weit ja eine Verdrängung ist, auch eine Abwehr sein kann, wenn Klienten ganz viel reden. Wenn sie viele Themen mit einbringen, weil die sagen dann immer, na, ich habe doch mitgemacht, ich habe doch Themen eingebracht, ich habe mich doch geöffnet. Dann sage ich, ja, aber sehr viel. Ne? Und dann kann man halt, wie gesagt, diese einzelnen Themen nicht immer so bearbeiten, dass sie wahrscheinlich, vielleicht aus unserer Erfahrung heraus, wirklich nachhaltig sind. Und das ist ja schon der Anspruch, den ich halt habe, dass wenn ich mit dem Klienten halt arbeite, da auch nicht nur ein Einmaleffekt bei herumkommt, sondern dass es was ist, was auch längere Zeit wirkt, was idealerweise gut integriert bleibt beim Klienten, bei der Klientin. Und da war ich mir jetzt zum Beispiel in dem Fall nicht so sicher, ob es da nicht nur so um Strohfeuer ging, was auch irgendwie eine Wirkung hatte und den Klienten da zufriedengestellt hat, weil jetzt hat er halt an dem Thema gearbeitet. Aber die wirkliche Tiefung, wie du es gerade auch gesagt hast, und die Nachhaltigkeit hat mir in der Nachbetrachtung, um auch diesen Teil deiner Frage da noch mit zu beantworten von vorhin, dann schon gefehlt. Und da denke ich mir natürlich schon, wie hättest du das anders machen können? Wie hättest du das besser machen können? Und das ist natürlich ein Spagat, weil ich kann, und das habe ich auch versucht, auch bei diesem Klienten, immer wieder zurückgehen und sagen, ja, okay, aber lass uns nochmal auf das Thema gehen, lass uns nochmal auf das Thema zurückgehen. Aber das kennst du ja auch, irgendwann wird das unangenehm, auch für beide Seiten halt auch unangenehm. Und es kriegt dann auch sowas Gekünsteltes, als ob man selber als Coach auf irgendwas hinaus wollte. Und das will ich ja nicht inhaltlich, sondern ich will ja nur im Prozess wirklich darauf achten, dass wir nichts übersehen und dass der Prozess eben die Tiefe hat, von der ich aus der Erfahrung heraus glaube, dass es jetzt dem Klienten langfristig gesehen gut tun würde. Aber gut, manchmal, und da haben die Klienten auch das Recht dazu, gibt's nicht diese Tiefe und es bleibt nicht, ich will nicht sagen an der Oberfläche, aber es geht nicht so tief, wie es hätte tief gehen können. Wir müssen aber vielleicht auch als Coaches uns da sagen, manchmal ist das auch ausreichend und nicht jeder Prozess braucht die Tiefe, die wir für notwendig halten. Denn die Klienten haben ja auch ihr, ich sag mal, Kräftemanagement, ihr Energiemanagement und die wissen ja meistens noch ein bisschen besser als wir, wie weit sie jetzt gehen können, wie weit sie gehen wollen. Deswegen, ich bin jetzt nicht vollkommen unzufrieden mit diesem Prozess, das will ich nicht missverstehen, aber schon so, dass ich mir denke, wie hätte man das nochmal anders angehen können? Wie hätte man die Themen vertiefen können? Wie würde ich in einem ähnlichen Fall jetzt vorgehen? Und da sind mir auch ein paar Ideen zu gekommen. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Das ist aber auch noch etwas, wo ich als Coach denke, da lernt man nie aus. Und da lernt man mit jedem Jahr der Erfahrung noch weiter dazu.
Ich glaube, das ist ja auch so der Anspruch, du hast das vorhin auch formuliert. Ich mache mal so einen kurzen Branchenblick, so einen ganz subjektiven natürlich, dass wir manchmal in der Coaching-Szene so einen Überhype haben, so als wäre alles immer machbar, alle Prozesse sind immer toll Und das ist uns auch nochmal wichtig, da weiß ich, Christopher, dass du eine ähnliche Sicht hast, deshalb sage ich mal uns, dass wir eben differenzieren, dass wir eben keine Heilsversprechen machen können und dass, obgleich wir das schon sehr lange tun, wir genauso stolpern oder eben Dinge nicht ideal von der Prozesssteuerung gestalten. Und das mag auch ganz bewusst nochmal die Ermutigung sein, gerade für Menschen, die noch nicht so lange im Geschäft sind und noch nicht so breite Coaching-Erfahrung haben, da auch ehrlich zu sich zu sein und das auch ehrlich im kollegialen Austausch zu teilen. So finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Du hast es gerade gesagt, vielleicht können wir es ja so machen, wir gehen durch ein paar Situationen und gucken am Ende mal fast so wie was lehrt uns das Lessons Learned. Ne? So, ich greife das mal auf und guck mal, also wenn ich so auf das Jahr blicke, ja, und ich mache mal auch bei einer Situation geblieben, eine Situation, wo das Coaching selbst durch ein Unternehmen beauftragt wurde, also sozusagen die auftraggebende Instanz, nicht der Klient, nicht die Führungskraft selbst war, sondern das Unternehmen und der Klient selbst das als ausreichend klar empfunden hat und das Unternehmen auch erstmal so sehr vertrauensvoll reingegangen ist, sagen, ah, sie werden das schon gut für sich machen, also im Grunde so Selbstverantwortung suggeriert hat und dann nach einer Zeit doch so angeschlichen kam, will ich mal sagen, ja, was genau machen sie denn jetzt im Coaching und ja, was, und ich wollte doch noch mal so ein paar Ziele nachsteuern. Und wir uns dann gemeinsam, also der Klient und ich, in so einer Nachsteuerlogik wiedergefunden haben. Also immer wieder geguckt, wer will eigentlich jetzt genau was von wem. Und da habe ich für mich selbst gemerkt, da habe ich mich auch geärgert, weil ich mir etwas vorgenommen habe, woran ich mich in der Situation schlicht und ergreifend nicht oder zu wenig gehalten habe. Nämlich erstmal alle an den Tisch zu bringen, die an diesem Coaching am Anfang beteiligt sind. Und erstmal die Perspektiven zu sammeln. Also was magst du, liebes Unternehmen, durch einen Coaching-Prozess initiieren? Was ist dir wichtig? Und lieber Klient, konkret mit dir arbeite ich und ich bin für die Ziele des Klienten verantwortlich oder zuständig, nicht verantwortlich, sondern ich arbeite mit dem Klienten im Rahmen des Unternehmens und ich arbeite nicht für das Unternehmen. Wir haben das in einer anderen Folge auch schon mal benannt. Das ist, wie ich finde, ein sehr wichtiger Leitsatz. Und ich habe in dem Moment nicht aus Fahrlässigkeit, sondern eher aus guter Absicht gedacht, na, eigentlich hatten wir es klar. Ne? Und das eigentlich ist natürlich schon verführerisch. Und das ist uns zum Glück nicht auf die Füße gefallen, aber der Nachaufwand der Steuerung, der war sehr groß. Und das ist sicherlich auch eine Situation, wo ich dachte, das war so ein bisschen, ich mach's mal so umgangssprachlich, es war so ein bisschen chaotisch, ein bisschen kuddelmuddelig. Wenn du das hörst, Christopher, kannst du das nachvollziehen?
Ja, ich glaube ja. Gerade so dieses Nachsteuern. Bei der Fließbandarbeit würde man ja sagen, sozusagen das Nachbessern am Ende des Bandes. Genau. Da wissen wir ja, da gehen die Stunden für drauf, für die man dann meistens nicht bezahlt wird.
Ja, richtig.
Das ist natürlich dann auch für gerade für uns Selbstständige und Unternehmer, ist es natürlich so ein Punkt, wo man auch lernen muss. Sozusagen, wie effizient kann ich diesen Prozess gestalten? Das halte ich ja ohnehin für einen der wichtigsten Punkte im Unternehmertum und im Freiberuflertum, der einen sehr stark formt, dieses ständige Denken an Effizienz, weil man sich das einfach nicht leisten kann, ineffizient zu sein. Und du kennst das ja auch. Ja. Und das würde ich sogar auch als Privatmensch als Fehler ansehen. Mhm. Weil das überträgt sich ja ganz schnell, dieses Effizienzdenken. Ne? Dass wir sagen, wir wollen natürlich privat dann auch so effizient wie möglich sein. Ja. Das ist aber nicht immer der beste Modus im Privatleben. Leider neigen viele selbstständige Unternehmer tatsächlich genau dazu. Und ich persönlich bin da auch nicht frei von, sage ich auch ganz ehrlich, diese Learnings aus dem Beruflichen ins Private übertragen zu wollen. Und das wissen aber die erfahrenen Menschen, die anderen werden es noch kennenlernen, das ist nur bedingt möglich, um es sehr freundlich zu formulieren. Da muss man auch manchmal ein bisschen weicher zu sich sein. Wie bist du denn im Ergebnis da mit dir dann umgegangen, jetzt mal wieder so zurück aufs Berufliche? Ja.
Also ich habe das tatsächlich am Ende des Prozesses, weil das war auch ein Prozess, der dann am Ende des Jahres abgeschlossen war, nochmal in die Reflexion gegeben, also bin dann sehr systematisch auch aktiv nochmal auf die beiden Beteiligten zugegangen, habe gesagt, ich möchte gerne einmal noch reflektieren, wir sind gemeinsam in etwas reingestolpert und es wäre meine Verantwortung gewesen, da klarer zu sein, strukturierender zu sein, weil mir auch wichtig war, dass, in dem Fall war das mit das erste Coaching für das Unternehmen, dass die ja darüber auch ein Modell lernen, wie funktioniert eigentlich ein Coaching-Prozess, unabhängig jetzt auch von dem Einzelfall des Coachings. Auch da wieder interessant, ähnlich wie bei dem anderen Fall von dir, für den Klienten war das völlig entspannt. Er hat gesagt, wieso, ist doch ganz, ganz okay, wir sind gut gestartet, haben es nochmal nachgesteuert. Aber für das Unternehmen war das am Ende tatsächlich eher ein Zeichen von Professionalität, das nochmal anzubieten. Also auch ganz bewusst zu sagen, in meinen Originalworten, das wäre meine Verantwortung gewesen. Und da habe ich aus meiner Sicht einen prozessualen Fehler gemacht. In dem Moment hat das Unternehmen auch dann bewusst gesagt, jetzt weiß ich, dass sie professionell drauf gucken und nichts unter den Tisch kehren. Und das ist auch für mich so eine Haltung, aber auch eine erste kleine Ableitung als Empfehlung. Kritische Dinge nicht vertuschen, offenes Visier, Dinge ansprechen, thematisieren und ins Gespräch bringen.
Genau, das ist unangenehm, aber genau das ist eben auch ein Teil von Professionalität. Und es ist eben die Chance zu lernen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir heute das als Podcast-Thema halt mit reinnehmen. Müssen wir ja auch nicht machen. Das ist ja auch für uns auch ein bisschen unangenehm, sozusagen hier die, ich will nicht sagen Hosen runterzulassen, aber mal so einen Einblick zu geben in die Dinge, die eben nicht so perfekt gelaufen sind, wo wir sagen, ja, das hätte man besser machen können, das hätte man vielleicht sogar besser machen müssen. Auch da noch ein Beispiel von mir, was mir auch lange im letzten Jahr tatsächlich nachgegangen ist. Nicht direkt in der Arbeit mit Klienten, sondern in der Arbeit im Berufsverband, wo ich dann auch aktiv geworden bin mit einer Aktion, die ich aus einer guten Absicht heraus verfolgt habe. Aber wie das so ist, gute Absicht haben und die Sachen dann auch gut umsetzen, sind ja immer zwei Paar Schuhe. Und ich habe dann für mein Engagement relativ schnell was auf die Finger bekommen, auch nachvollziehbar aus heutiger Perspektive für mich heraus, wo ich dann auch gedacht habe, ja, stimmt, da hätte ich vielleicht vorher nochmal mit den Leuten reden sollen. So habe ich aus einer, wie gesagt, positiven Absicht heraus relativ schnell einen Schuss mal gewagt und habe da ein paar Kollegen halt so etwas gefragt, was ich lieber dann mit den Verantwortlichen hätte abstimmen müssen. Aber gut, ich sag mal, für mich selber bin ich so ein Stück weit damit im Klaren, weil ich weiß, aus welcher Haltung heraus ich gehandelt habe. Auf der anderen Seite weiß ich aber, rein jetzt von der Methodik her, egal wie jetzt meine Haltung war, hätte ich es klüger anfangen können, wahrscheinlich auch klüger anfangen müssen. Ein bisschen enttäuscht, aber das war dann auch wieder ein Learning für mich, war dann tatsächlich die Reaktion, die ich dann halt bekommen habe, weil da gab es so im Grunde genommen so zwei Parteien und die eine hat gesagt, ja, verstehen wir, finden wir auch gut, toll, wenn sich jemand engagiert. Die andere war sehr machtpolitisch orientiert, dass man gesagt hat, nee, so kann man das nicht machen. Das führt hier dazu, dass Leute nicht gut aussehen, wo nicht unter inhaltlichen, sondern wie gesagt rein unter Machtaspekten argumentiert wurde. So kam es mir jedenfalls vor. Und das fand ich dann aber im Ergebnis auch nochmal hilfreich, weil es mir halt auch gezeigt hat, wie verschiedene Parteien, wie verschiedene Beteiligte da halt denken. Für mich selber im Prozess eher unangenehm, muss ich wirklich sagen. Aber wie gesagt, lehrreich und gerade die vergeigten Prozesse, um mal diesen Begriff mit reinzunehmen, die sind ja unsere lehrreichsten Erfahrungen. Erfolg stabilisiert ja in der Regel nur, aber wenn etwas nicht so klappt, wenn etwas uns ausbremst, wenn wir uns ärgern, wenn wir sagen, das war nicht gut oder nicht gut genug, das sind ja die Dinge, wo man lernen kann. Und so blicke ich mittlerweile da auch ein bisschen gelassen drauf zurück, weil ich sage, ja, okay, ich habe jetzt noch mehr gelernt, da andere Perspektiven einzunehmen. Nicht, dass es vorher nicht gekonnt hätte, aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es an dieser Stelle jetzt notwendig gewesen wäre. Aber auch das ist halt Lernen und das endet nicht, weil man unterstellt ja den Leuten, komm, du bist jetzt so erfahren, du machst das so lange, du hast so viele Prozesse gesehen, als ob das quasi der Garant dafür wäre, gar keine Fehler mehr zu machen. Und mein Maßstab ist ja da immer, dass ich sage, klar machen wir weiter Fehler. Denn wer keine Fehler macht, der probiert zu wenig aus. Aber unsere Fehler werden hoffentlich immer anspruchsvoller.
Das ist irgendwie total, den muss ich mir unbedingt merken. Das ist ein schöner Leitgedanke. Wir machen anspruchsvolle Fehler.
Ja, das Niveau unserer Fehler
nimmt zu. Das Niveau unserer Fehler nimmt zu. Das Niveau unserer Leistung sinkt. Ja. Das ist unser Garantieversprechen.
Hoffentlich hört das jetzt
keiner. Genau. Nicht zuhören, liebe Zuhörerschaft. Will noch mal so zwei, ich mach mal so einen Doppel-Move. Gerade dann, so, wenn mir zwei Gedanken gerade durch den Kopf gehen, also auch bei der Frage, was waren nicht so gelungene Prozesse. Und ich mach mal, da hast du mich gerade drauf gebracht, so eine innere Betrachtung. Also, wenn ich auf das Jahr gucke und auf das, was ich als Coach brauche, um wirklich in einem guten, ich sag mal, Coaching-Modus zu sein. Dann brauche ich eine gute Form von Aufmerksamkeit, eine gute Form von Entspanntheit und Neugier, von Wachheit, von prozessualer Offenheit und Konzentration. Das sind so die Elemente, die ich für mich jetzt ganz persönlich brauche. Und so aufs Jahr geblickt immer dann, wenn das nicht gut gegeben war, oder noch besser gesagt, wenn ich nicht dafür gesorgt habe, dass ich das gut bekomme, dann waren die Prozesse, ich würde sagen, immer noch okay, aber sie haben nicht den Kontakt generiert, der wirklich für eine relevante Weiterentwicklung nötig ist. Weil das ist eine meiner Grundüberzeugungen, dass das Thema Beziehungsarbeit, Resonanz etwas ist, was extrem wirksam ist, also ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Wir haben das in der Folge Wirkfaktoren ja auch schon mal auch aus wissenschaftlicher Sicht angeguckt, jetzt nochmal persönlich geblieben. Und wenn ich sozusagen, ich sag's mal umgangssprachlich, wenn ich nicht gut in shape bin, also wenn ich ein bisschen zu schnell reingehudelt bin, das letzte ärgerliche Telefonat, was ich geführt habe, mit wem anders irgendwie noch im Hinterkopf hatte, hektisch gucke, ich muss aber gleich noch den Einkauf machen. So, also wenn ich nicht vollends und nicht nur konzentriert, sondern auch wirklich so mit meinem Herzen dabei bin, sagen, ich bin jetzt mit meiner vollen Aufmerksamkeit bei dir, bei deinen Fragestellungen, bei deinen Themen und ich begleite dich jetzt und hier, so gut es mir eben jetzt möglich ist. Wenn ich merke, ich nudel das funktional ab, dann ist gerade breite und lange Erfahrung eher ein Nachteil, weil ich natürlich mittlerweile auch Routinen habe, wenn ich nicht so konzentriert bin, trotzdem einen Prozess hinzubekommen. Und das, finde ich, ist für mich so ein Merker, gerade so Mitte des Jahres gewesen, wo sehr viel war, wo ich gesagt habe, Andreas, innehalten. Ne, so langsam werden, Nachklapp bilden und wirklich dir auch nochmal die Zeit gönnen, vor dem Coaching in eine Ruhe zu kommen, in eine Aufmerksamkeit, einige mögen es Achtsamkeit nennen, ich mag den Begriff Aufmerksamkeit ein Stück lieber und ich bin für dich da. So, das ist sozusagen, was innerlich auch passiert ist.
Ja, also ich sage mal, sich auf Null zu resetten, innerlich so leer zu sein sozusagen und gleichzeitig sich eben voll dann eben auf die Klientin, auf den Klienten halt einstellen zu können. Und das klingt jetzt vielleicht banal, ist es aber nicht. Und diese Resonanz, die das im Idealfall erzeugt, dass man jetzt ganz in dieser Präsenz halt ist, die, glaube ich, sorgt dafür, dass man eben auch in Kontakt treten kann. Und da wissen wir ja aus allen Analysen, die es zum Thema Wirksamkeit gibt, dass der Beziehungsfaktor sowohl im Coaching als auch in der Therapie von außerordentlicher Bedeutung ist. Und deswegen glaube ich, dass diese Vorbereitung, auch wenn es nur 5 Minuten sind, dass die extrem wichtig ist und auch einen sehr positiven, wenn es gut läuft, positiven Einfluss auf das Coaching halt haben kann. Das klingt dann immer so simpel oder so banal, aber in der Praxis ist das manchmal, wie du gerade schon geschildert hast, gar nicht so einfach, sich dann auf Null zu resetten und wirklich ganz präsent hier zu sein und nicht gedanklich noch in dem letzten oder in dem nächsten Prozess schon wieder zu sein. Und deswegen glaube ich, ist das etwas, was wir als Thema immer nennen können, was ein Teil von Professionalität halt ist und auch ein Thema, was nie aus der Mode kommt, im Gegensatz zu vielen anderen Modewellen, die ja regelmäßig durch die Beratungs- und Coaching-Welt gejagt werden, wie wir auch immer wieder so erleben. Und dann frage ich mich immer, was bleibt? Und das sind wirklich solche, ja, im Grunde genommen schon sehr grundsätzlichen Themen und grundsätzlichen Fragen, die dann eben dafür sorgen, dass Prozesse, wenn gut laufen können oder wenn sie vielleicht von vornherein im schwierigen Fahrwasser stattgefunden haben, dass sie dann zumindest besser laufen, als sie sonst gelaufen wären. Nicht jeder Coaching-Prozess funktioniert ja immer zu 100%, muss man auch ganz klar sagen. Die Frage ist, ist 80% manchmal gut genug? Und insbesondere dann, wenn normalerweise in einem Prozess vielleicht nur 50 oder nur 40% erreichbar gewesen wäre. Das ist ja auch immer eine Frage, die da noch mit reingeht. Und das ist das, was ich so als Learning mitgenommen habe, mir auch vorgenommen habe für 2025. Also gute Vorsätze bin ich ja wie alle anderen Menschen auch. Ich versuche das ja auch, dass ich mir gesagt habe, nicht ist es gut, sondern ist es gut genug?
Ja, ist auch ein schöner Gedanke. Ist es gut genug? Ja. Ich will so eine Situation noch reinnehmen. Es gibt so einen Begriff des Besuchers, der Besuchenden, also Menschen, die im Coaching sind, da sitzen und man hat so das Gefühl, ja, du bist da und ja, du bist auch nicht wirklich da. Und das ist auch was in diesem Jahr, und da bin ich ganz, ganz streng und ehrlich zu mir, das passiert mir fast einmal im Jahr, dass ich einen Besucher habe, ja. So, der da ist, der sagt, ja, Herr Steinhübel, ich möchte ganz intensiv an mir arbeiten, ganz intensiv an diesen drei Themen. Die erkenne ich so, zumindest in meinem Muster oder bei mir daran, dass das eher die Menschen sind, nicht die blockieren, überhaupt nicht, sondern die sagen, ja, ganz genau. Also ja, fantastisch. Und ich kann wahrscheinlich sagen, ja, machen Sie drei Kniebeugen, das wird Ihre Führungsfähigkeit um 75% erhöhen. Ja, fantastisch. Ich mache drei Kniebeugen. So, oh Gott, was denken jetzt die Leute von meinem Coaching? Naja, davon ab. Also, um den Punkt nochmal deutlich zu machen, Menschen, die zu schnell so tun, als ob und eigentlich nicht wirklich an eigenen tiefen Themen arbeiten wollen, mir aber suggerieren, ich bin dabei. Und das ist was, was mich ja also auch in der Rückschau dann dazu auch mahnt zu sagen, sei nicht zu schnell dabei zu denken, da ist jemand, der wirklich einsteigt, sondern prüfe für dich auch nochmal, bist du wirklich bereit, an deinen Themen zu arbeiten, weil wir können als Coaches nicht von außen jemanden dahin tragen, dass der für sich ein Thema bearbeiten möchte.
Das schließt ja so ein bisschen an das an, was ich eingangs auch gesagt habe. Ne? Die Frage ist, ist das so, ja, oder nehmen wir das nur so wahr? Vielleicht auch aus unserer Haltung halt heraus. Will jemand wirklich nicht an dem Thema arbeiten und behauptet das? Oder meine These wäre, die wollen durchaus an dem Thema arbeiten, sind sich aber vielleicht gerade am Beginn des Coachings nicht über im Klaren, was das halt bedeutet. Und da läuft auch vieles unbewusst ab. Ja. Ich würde sogar sagen, das Allermeiste. Und wenn dann so ein bisschen deutlich wird, in welche Richtung das gehen könnte, dass dann schon innerlich etwas, ich sage gar nicht mal der Klientin selbst, auf die Bremse getreten wird. Und so, dass ich nicht sage, ja, die kommen und wollen nicht, sondern die kommen und die wollen. Aber wie alle Menschen gibt es in diesen Menschen auch innere Widersprüche und die bremsen dann, glaube ich, aus. Und dann hängt es davon ab, ist das thematisierbar? Ist das veränderbar? Ist das besprechbar überhaupt? Und dann hat man eine Chance, auch nochmal auf eine andere Ebene zu kommen. Und das ist auch so mein Learning aus dem eingangs genannten Prozess, tatsächlich nochmal mehr auf diese Motive dann einzugehen, als eine mögliche Lösung, wie man das halt auflösen kann, auch diese Motive, die im Hintergrund laufen, die unbewusst halt laufen, um damit zumindest einmal den Versuch zu unternehmen, da nochmal eine Tiefung mit reinzubringen. Und wenn die Klienten das dann immer noch nicht wollen oder etwas in ihnen das nicht will, dann auch zu sagen, naja gut, gut genug.
Ja, find ich auch nochmal einen wichtigen Gedanken. Ich hänge nochmal so Lernerfahrung oder Lessons Learned dran. Also das eine ist, für mich immer wieder zu gucken, Coaching-Kompetenz heißt für mich erstmal auch Systemkompetenz, das heißt, die beteiligten Personen, ob real da oder nicht, mit im Blick zu halten, die Positionen im Blick zu nehmen, die Interessen im Blick zu nehmen und in dem Rahmen Coaching-Prozess zu gestalten. Ich will drei Lessons Learned ableiten. Das wäre Nummer eins. Nummer zwei ist Selbstfürsorge als Coach, also darauf zu achten, dass ich in einer guten Verfasstheit bin, / bleibe, weil ich erstmal neben aller Mechanik, neben aller Methodik, neben aller psychologischen Expertise und methodischen Expertise bin ich das Primärinstrument. Das Primärtool ist der Coach. Und sozusagen das Tool gut in Shape zu halten, wäre Nummer zwei. Und Nummer drei ist, nicht zu schnell zu sein, wenn jemand Ja sagt und auch zu prüfen, sagt er vielleicht an der Stelle Ja, Ja. Und dann bin ich sozusagen bei der Brücke gut oder gut genug.
Ja, und mit diesen drei Gedanken sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Für heute sagen wir Tschüss und auf Wiederhören und würden uns natürlich freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und gerne natürlich auch positiv bewerten.
Und viel, viel schöne Fehler für dieses Jahr wünschen wir.
Ja, da schließe ich mich an. Also, machen Sie es gut.
Tschüss.
Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.